So, ich bin Mario, zusammen mit der Gruppe Betrieb und Susan. Wir haben halt dieses Thema, kommen wir am besten gleich an, denke ich mal, ne? Also es geht, wie gesagt, darum, jeder war bei eBay, das ist das Thema. Schön, dass ihr da seid. Kurzer Einblick. Fangen wir gleich mal mit dem Fall an, worum es denn jetzt überhaupt geht, worum was wir überhaupt reden. Über diese zwei Artikel. Kurzer Einblick. Also es geht darum, mehr oder weniger war ein Käufer bei eBay, also ein Mitglied. Er wollte sich ein Navigationssystem zulegen. Guckt natürlich bei eBay rein, weil da kriegt man die Sachen noch meistens günstiger, als wenn man so direkt kauft. Er hat schön gesucht, von Alpine eins gefunden, hat da mitgeboten, hat auch da einen sehr guten Preis für gekriegt, 86 Euro hat das erstanden im Endeffekt. Also Neupreis von dem Gerät ist 2100 Euro, so in dem Dreh, aber ist natürlich ein Schnäppchen, kann man natürlich bei eBay jederzeit finden. Hat sich gefreut, hat die Ware auch bekommen, alles wunderbar. Ein paar Wochen später stand die Polizei bei ihm vor der Tür, hat gesagt, los, gib mal das Navigationssystem wieder her, weil das ist uns gestohlen. Musste wieder abgeben. Ja, so, na gut, ist natürlich schade. Aber was ist noch die Krone war, er hat natürlich noch eine Anzeige wegen Hehlerei bekommen. Ja, und am Ende von dem ging er sogar vor Gericht und er wurde dafür verurteilt wegen Hehlerei. Dafür das erste Urteil, das heißt, hat er eine Strafe von 1200 Euro nochmal bekommen, weil er ja gestohlene Ware gekauft hat. Kommen wir nachher nochmal dazu, was Hehlerei nochmal ist. Er war natürlich damit nicht einverstanden, weil er war ja ein unbescholtener Mensch, also Informatiker war er, glaube ich, sogar, und hat also nie irgendwas Böses getan. Also auch nicht jetzt jemand, der da mit Absicht irgendwas tut. Also ging es nochmal in die Revisionsverfahren, also er hatte nochmal ein zweites Verfahren nochmal, also gegen die Revision. Und dann wurde er natürlich glücklicherweise freigesprochen. Also der Richter hat gesagt, nee, das ist alles Nonsens, du hast da nicht jetzt mit Absicht da irgendwie das gekauft und fahrlässig und so weiter. Und damit wurde er freigesprochen. Das Navigationssystem war natürlich weg, das ist klar, damit konnte man nichts ändern. Aber zumindest muss er nicht nochmal die Strafe dafür bezahlen. So, und jetzt stellt sich die Frage, warum ist er überhaupt verurteilt worden und warum das zweite Urteil, was ist da überhaupt passiert? Fangen wir einfach mal mit der russischen Begründung des ersten Urteils. Also, vorweg, ich erstmal dieser Paragraph, um den es jetzt überhaupt geht, diese Schlägerei, dieser Paragraph 259 im Strafgesetzbuch, sagt mehr oder weniger auch, also ist auch recht kurz gehalten zum Glück, dass man halt, wenn man gestohlene Ware kauft, weiterverkauft, randenmäßige Hehlerei, das ist der Paragraph, der sich darauf bezieht, das macht, macht man nicht strafbar. Also, da zählt doch nicht, dass man unschuldig ist, nichts davon wusste, also unschuldig schützt vor Strafe nicht, kann man hier wirklich anwenden. Man macht sich dann halt erstmal strafbar und im Normalfall ist es so, dass man halt eine Anzeige kriegt, wenn ich was Gestohlenes kaufe und wenn mir aber nicht nachgewiesen werden kann, dass ich fahrlässig handle. Darum geht es halt eigentlich. Gut, dann wird es wieder fallen gelassen und ich habe nochmal Glück gehabt. So, aber für die erste Richterin war eine Richterin im ersten Fall. Die hat natürlich gesagt, er hat fahrlässig gehandelt, eindeutig. Warum? Ja, ihr Punkt war halt, dass sie gesagt hat, der Kaufpreis. Erstmal hätte erstmal Verdacht erwecken sollen, also 86 Euro, die er dann im Endeffekt bezahlt hat bei eBay. Eindeutig so ein Gerät, was da zwei Drittel mehr kostet, das ist natürlich klar, dass es irgendwie was nicht richtig sein kann. Der Startpreis, der lag auch bei einem Euro. Was eigentlich wirklich 80% aller Artikel sind für einen Euro bei eBay drin, fangen dabei an. War für sie nicht relevant. Bei Euro fängt es an, verdächtig. Und das Dritte, was sie noch sagt, dann, ja, der Verkäufer, der stammt aus Polen. Also ist wirklich, so kann man so nachlesen in diesem Urteil, was ich da auch da vorweg gezeigt habe. Sie hat gesagt, ja, das ist aus Polen, das erschwert die Strafverfolgung, also muss da auch irgendwas Verdächtiges sein. Also, eindeutig, er hat da fahrlässig gehandelt und aus Ende. Deswegen hat sie ihn verurteilt. Klar, dass er es nicht so richtig sitzen lassen hat. Der zweite Richter, ich weiß nicht, der kannte sich wahrscheinlich mit dem Internet viel mehr aus, hat vielleicht bei eBay selber auch schon mal gehandelt, ich weiß es nicht. Ich hätte natürlich gesagt, wäre es ein bisschen Quatsch gewesen. Er hat einerseits gesagt, dass dieser Verkäufer, also der es verkauft hat, der natürlich nicht ganz koscher war, aber das sieht man ja nicht. Er hat wohl 99,9% positive Bewertung einerseits. Das heißt, es gibt aber eben dieses Bewertungssystem. Das werden wir später auch nochmal kurz erklären. Da hat er reingeguckt, hat gesagt, alles wunderbar, hat sich also informiert über den Verkäufer, soweit es geht. Also auch nichts Strafrechtliches zu erkennen. Der Startpreis Endpreis entspricht dieser Preisidee bei eBay. Von daher, das ist auch ganz normal, das ist ja so bei eBay, jeder kennt eBay von euch, und da ist es so, dass ja die Sachen nicht da für einen normalen Preis drin stehen, und wo da keine eBay nutzt, dann kann man auch nochmal ins Geschäft gehen. Also es ist auch ganz normal, ob man sich strafrechtlich, wenn man da mitbietet, was bei einem Euro anfängt. Ja, guckt es auch weiter, das ist natürlich auch für der Blödsinn, hat er gesagt, weil eBay ist ein weltweiter Markt, was ich kann auch in China irgendwas kaufen oder in den USA, was auch immer, wenn ich da jetzt weltweit eBay mir angucke. Und des Weiteren hat er noch gesagt, Polen ist nur, gehört zur EU. Dieser Artikel gibt es auch zu kaufen, und daher ist es alles gar keine, nichts Verdächtiges, sondern von einem polnischen E-Mail steht da was auf. Er hat natürlich nur eine Stellung noch gemacht, nachdem er das Urteil verkündet hat, gesagt hat, das ist nicht straffällig, oder was er da gemacht hat, oder hier dabei. Er meinte nur, es gibt ja den Kopf diese Sofortkaufangebote. Da hat er gesagt, da muss man natürlich wieder hingucken und sich eine Begründung geben lassen von dem Verkäufer, warum das so günstig ist, wenn man da jetzt für 86 Euro ein Navigationssystem finden würde, was einer da sofort anbietet. Da ist natürlich immer noch Vorsicht geboten, so wie wenn ich jetzt irgendwo einen geringen Preis was kaufe, da sollte man ja schon aufpassen. Das war noch so die Einschränkung, die er noch gesagt hat. Ansonsten hat er ihn dann deswegen natürlich freigesprochen, weil er da nicht zu erkennen war, dass er da straffällig war. So, das ist natürlich Frage, jetzt haben wir das Urteil natürlich gesehen und jetzt müssen wir uns dazu untergehen lassen. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt, ja, was kann man aus diesem Urteil jetzt ziehen? Da haben wir uns natürlich immer gefragt, was ist mit eBay? Dass man einfach so guckt, wie ist die Rolle von eBay, weil wir haben nur gehört, der Käufer war jetzt involviert, eBay hat man gar nichts gehört. Wir haben fast von der Preisbestimmung gehört, wir wollen ja nochmal mal gucken, wie ist denn diese Preisbestimmung oder irgendwie dieses Prinzip sozusagen, was auch der Richter ja gesagt hat, das ist ja ganz gang und gäbe, wollen wir uns mal gucken, wie das überhaupt so abläuft. Und dann gucken wir uns natürlich, wollen wir mal gucken, was macht eBay auch gegen diese Vorgänge, um das auch sicherer zu machen, dass man da halt so ein System hat. Eines hatte ich schon mal erwähnt, dieses Bewertungssystem, was auch der Richter ja gesagt hat, das ist eigentlich gang und gäbe und auch legitim, da zu gucken. Schauen wir uns doch erstmal so dieses Verhältnis an, weil wir Verträge ja gehört haben, passt es ja auch ganz gut. Welche Rolle mit eBay spielt und warum die jetzt ja nicht vor Gericht stehen, können da so noch mal sagen, könnte man rechtlicherweise sagen, ja, eBay kann auch vor Gericht gezogen werden, die haben es ja zugelassen, dass da so eine bestimmte Ware verkauft wird, ist nicht. Ich wollte sagen, ist natürlich, eBay ist halt nur Mittler, weder Käufer noch Verkäufer, also sie haben nichts mit der Ware zu tun, fassen die Ware nicht an, machen damit also auch nichts. Und wenn man sich bei eBay anmeldet, hat man praktisch ja zwar einen Vertrag mit eBay, aber eigentlich nur über die Nutzung des Portals, was eBay zur Verfügung stellt. Das heißt, ich verpflichte da nicht, dass eBay da irgendwie was mit dem Kauf zu tun hat, sondern ich nutze einfach nur das Portal, akzeptiere die AGBs, wie wir auch gerade gehört haben, was es da so gibt. Aber eBay selber ist halt hier oben. Portalnutzung, da gibt es Verträge und Regeln, die ich einhalten muss und Gebühren, die dann abgerechnet werden, die mit eBay, die ich als Verkäufer zahlen muss. Deswegen hier Vertrag über Portalnutzung. Das ist das Einzige, was ich da halt mit eBay als Vertrag habe. Der Verkauf selber, das ist ein eigentliches Vertragsrecht nach BGB. Das ist wirklich nur zwischen Verkäufer und Käufer. Also, wenn die da jetzt was verkaufen und danach läuft irgendwas schief, dann halt der Verkäufer den Käufer oder andersrum der Käufer den Verkäufer irgendwie vor Gericht ziehen. Und die haben das miteinander zu klären. Auch jetzt mit der Hehlerei, das ist natürlich jetzt das Käuferproblem gewesen. eBay ist da völlig außen vor, die sind da also nicht irgendwie mit involviert. Sehen wir auch später bei den AGBs bei eBay, da wollen wir auch noch kurz drauf eingehen, dass sie auch da sich abgesichert haben, wollen wir auch gar nicht zulassen. Eigentlich normalerweise, dass man halt gestohlene Ware verkauft, was auch schwierig ist, natürlich nachzuvollziehen, zu kontrollieren, ist ja klar, man sieht ja nicht, ob was gestohlen ist oder nicht. Und deswegen halt diese Grafik, die ist ja im Ganzen gezeigt, halt, ne, wie das dann so das Verhältnis ist. Deswegen auch der Fall zu eBay. Und andersrum ist natürlich auch so ein bisschen Vertragsverhältnis da, aber halt nicht die Ware selber, die man ja kauft oder verkauft, da spielt es also gar keine Rolle, dass eBay da irgendwie noch mit zur Verantwortung gezogen wird. Das hat ja gesagt, die Preisbestimmung bei eBay, da hat der Richter gesagt, das ist ja ganz normal, das was bei einem Euro anfängt und vielleicht einen geringen Endpreis dann halt unterm Stand hat. Woher kommt das dann natürlich? Ja, das ist ja mal in den vorigen Vorlesungen nach, wie bestimmt man einen Preis von einer Ware, das ist immer schwierig. Bei eBay ist das eigentlich ganz richtig gelöst. Vorwiegend natürlich für den Verkäufer, der hat natürlich seinen größten Nutzen später, darauf wir gleich sehen werden. Das heißt, der Verkäufer, der hat natürlich eine Vorstellung. Hier in unserem Fall haben wir hier unseren Verkäufer, der hat eine alte Kamera gefunden, gehen wir mal von aus. Ein Dachboden will die jetzt loswerden, will die nicht gerade wegschmeißen oder verschenken, will noch ein bisschen Geld drauf machen. Da sagt sich natürlich eine Vorstellung, ach, 10 Euro ist mir das Ding noch wert. Setz dich mal bei eBay für rein, das ist seine Preisvorstellung von diesem Gerät. So, dann fängt es natürlich an, hier haben wir mit dieser Grafik. Einer kommt und sagt, ja, für mich ist es auch 10 Euro wert, wunderbar. Er ist erstmal der böse Gegner. Wir wissen ja, eBay ist ja eine Option, das heißt, es ist ja nicht vor, dass der Erste kommt, der es noch kriegt, sondern es geht eine gewisse Zeit. Er hat jetzt schon mal seine Preisvorstellung, die wäre sich uns sozusagen einig. Aber die Auktion läuft natürlich noch, da haben wir noch einen Nächsten, der sagt, ach, für mich ist es jetzt noch mehr wert. Dann bitte sehen wir die Grafikverkäufer Glück. Also für den steigt natürlich das Glück, weil er hat ja seinen Mindestpreis von 10 Euro, den er haben wollte, gehabt. Jetzt kommt noch einer, sagt, ach, die Kamera, die finde ich noch toller. Also das ist eine Kamera, die ich immer mal gesucht. Für den ist sie 20 Euro wert. Das Verkäuferglück steigt. Er wird immer glücklicher, ja. Das haben wir natürlich, die Auktion läuft natürlich immer ein paar Tage. Kommt der Nächste, findet die noch besser, so ein Händler vielleicht, der mit alten Kameras handelt, wie auch immer. Das Verkäuferglück steigt immer mehr, das heißt, wir werden es immer, wir hatten es ja als alten Grafik damals gehabt, da wo es immer höher geht. Ich habe jetzt immer so als Diagramm so ein bisschen gemacht. Die Auktion endet jetzt in wenigen Minuten, dann kommt aber noch einer, der sagt mir 31 Euro will ich dafür haben, weil das Modell steht mir nach meiner Sammlung. Ich meine, jetzt sehe ich es vielleicht nicht genau, es sollen 31 Euro sein. Ja, und der Verkäufer ist natürlich überglücklich, hat da sozusagen sogar dreimal mehr gekriegt, als er sich vorgestellt hat. Und wie gesagt, das Verkäuferglück steigt. Kann natürlich auch anders laufen, wie jetzt in unserem Fall, wenn wir das mal auf unser Gerichtsurteil mal zurückziehen. Kann auch passieren, ich als Verkäufer spekuliere, sag mal, ich mach mal das als Startpreis ganz günstig, für einen Euro setze ich das mal rein. Da kommen aber nicht so viele Verkäufer, oder das ist halt ein ungünstiger Tag, was auch immer, sind alle arbeiten, aber nicht so die Zeit, läuft vielleicht auch nicht so lange. Er setzt das für einen Euro rein, will eigentlich auch 10 haben, denkt, nein, ich kann ein bisschen spekulieren, viele Käufer anziehen, passiert leider nicht, es kommen nur zwei Leute, der eine bietet 3, der andere 4. Deswegen ist es auch rot gemalt, das heißt, da maximiert vielleicht der Käufer dann sein Glück so ein bisschen, weil die können da richtig Schnäppchen machen, im Vergleich zu unserem Navigationskäufer. Der hat natürlich auch der Glück gehabt, weil wahrscheinlich so viele Käufer da gewesen, was auch immer der Grund war, dass er das für den Preis gekriegt hat. Ja. Kann auch anders gehen, dass ich für 1 Euro anfange, es kommen viele, da kann ich auch wieder Glück haben, da habe ich jetzt hier nicht mit aufgemalt. Also man sieht, das hast du ja gesagt, auch aus der Preisbestimmung sehen wir, dass es halt bei eBay das normale Prinzip halt ist, ne? Dass man da halt Schnäppchen machen kann, oder man kann auch als Verkäufer Pech haben, oder als Käufer Pech haben, wie auch immer. Aber das ist halt dieses ganze Prinzip, was auch der Richter meinte, so regelt sich der Preis halt bei eBay. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt mindestens für den Preis rein, wie er auf dem freien Markt ist, dann wäre eBay ja nutzlos, dann kann ich gleich einen normalen Shop draus machen, sage ich jetzt mal. Das soll ja eBay nicht sein, das soll halt wirklich für gebrauchte Waren oder Waren, die man halt nicht mehr gebraucht, weil. Das hatte ich ja gesagt, das ist halt die Sache. eBay, die machen natürlich nicht nur das Portal und dann ein paar Tools, dass man da seine Sachen einstellen kann, sondern die gucken natürlich auch, dass man so illegale Vorgänge ein bisschen kontrollieren kann, oder zumindest verhindern kann, dass da jetzt sofort Schindluder von vorne reingetrieben wird. Halt verschiedene Sachen. Das heißt, die fangen sogar schon bei der Anmeldung halt damit an. Das heißt, die sagen schon bei der Anmeldung, wir wollen ja nicht, dass da welche anonymen Leute sich anmelden. Gucken wir uns mal an. Also Verhinderung von anonymen Anmeldungen. Ich muss dazu sagen, 2002 war das wohl noch möglich, weil da gab es noch gar keine Kontrolle, da hat man sich halt angemeldet, hat eine E-Mail gekriegt, dann irgendwie hat bestätigt und dann war man halt registriertes Mitglied. Seit 2002 machen sie eins, da steht dann ganz unten, weil ich jetzt nicht mehr drin habe, wenn man jetzt mal den Anmeldebogen anguckt, da steht dann ganz unten, ich willige ein, dass ich Liebe bei der Schufa anfragen kann. Das wird sich ja fragen, wieso Schufa, wollen die vielleicht eine Kreditwürdigkeit prüfen? Nee, bei der Schufa, da sind ja von jedem Daten hinterlegt, auch wenn man jetzt keine Schulden oder was hat, also wenn man ein Bankkonto hat und da irgendwie eine Bank dann da irgendwie was nachfragt, ist man ja irgendwie meistens irgendwie registriert, weder positiv noch negativ, aber die Daten sind da gespeichert und da guckt lieber Apple noch rein, um die Daten abzugleichen, also Namen, Geburtsdatum und dann schon mit Anschrift. Und dann sehen sie halt gut, es gibt die Person, es gibt diesen Max Müller in der Müllerstraße sowieso, wunderbar. Ich habe noch mal in Klammern geschrieben, nicht so sicher, aber die Standardprüfung, warum nicht so sicher? Weil wenn ich jetzt von meiner Nachbarin oben, Namen kenne ich auch, ich weiß, wo sie wohnt, weiß mal, wann sie geboren ist, kann ich mich auch per E-Mail registrieren mit den Daten. Also das heißt, es wird verifiziert, dass es diese Person gibt in Deutschland, aber es kann nicht, E-Mail kann damit nicht genau sagen, das bin ich jetzt genau, der sich da mit den Daten anmeldet. Deswegen ist es leider nicht so sicher. Es gibt noch eine etwas viel sichere Methode, die Post-Event-Verfahren-Methode, die eBay auch macht. Warum machen sie das? Also es kann ja sein, dass diese Schufa-Prüfung irgendwie nicht klappt oder dass man da auch gar nicht drin steht, aus irgendwelchen Gründen. Dann haben sie noch diese zweite Methode, dieses Post-Event-Verfahren da. Die ist eigentlich viel sicherer. Warum? Weil da kommt der Postbote, klingelt bei mir in der Tür, sagt, ich möchte mal den Ausweis sehen, ob hier so ein Post-Event-Verfahren. Die muss man vorlegen, er kontrolliert ihn, unterschreibt es, ich unterschreibe das. Und damit ist eigentlich fast 100% gesagt, dass ich auch wirklich derjenige bin, der sich mit seinen Daten registriert hat. Aber wie gesagt, wendet lieber nur in Einzelfällen an, wo halt das erste da nicht klappt. Deswegen habe ich auch immer nochmal diesen Artikel hier auf Apple News, Vorsicht vor digitalen Doppelgängern. Also, wenn da ich nur lieber eBay war und warum kriege ich Post von denen, warum auch immer, kann halt sein, dass einer da irgendwie meine Daten hatte. Ist also möglich. Ich weiß nicht, ob eBay, ich habe leider nichts gefunden, ob eBay mittlerweile da was macht, aber bis jetzt ändern sie erstmal nichts an den Verfahren. Aber sie machen zumindest etwas, das muss man wie gesagt lassen, dass nicht so wild da die Anmelderei funktioniert. So, dann haben sie wie gesagt die Regeln in AGBs, da muss man glaube ich nicht so viel zu sagen. Da steht auch genau drin, weswegen man halt eBay auch nicht jetzt vor den Kader ziehen kann, wenn einer jede Reiter macht. Sie sagen, verbietene Form vornherein, deswegen auch mal dieser Paragraph 7 von den eBay AGBs. Alles was gegensätzliche Vorschriften verstößt, Medikamente, Drogen, so, das sollen dürfen da nicht verkauft werden. Deswegen die Regeln, welche verkaufen, die Artikel, die ich da verkaufe, das ist auch die Willenserklärung, die ich abgebe, wenn ich mich da anmelde, dass ich mich verpflichte, auf so eine Sache nicht zu machen, weil sonst können sie mich da rauswerfen und ich kann wieder da handeln, im Normalfall. Da sind auch die Verkaufsbedingungen geregelt, die Gebühren, die ich bezahlen muss und so weiter. Und eben noch ein paar andere Sachen, die mir da so drinstehen. Kann man sich ja mal durchlesen auf der eBay-Seite oder der Hilfe, findet man das alles en masse. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Wichtigen, was auch der Richter ja gesagt hat, das ist eigentlich juristisch auch haltbar, dieses Bewertungsstudio, wenn man da reinguckt, kann man da schon gut sehen, ob ein Verkäufer Gutes oder halt viele negative Einträge hat und da mal vorsichtig sein muss. So, so sieht es natürlich aus, kennt wahrscheinlich jeder von euch, hat jeder wahrscheinlich mal reingeguckt, wenn er alles verkauft hat und nicht informiert, ist das ein vertrauenswürdiger Verkäufer. Also man hat natürlich immer eine schnelle Übersicht über diesen ganzen Käufer, man sieht, gehen wir mal zum Power-Seller zum Beispiel mit 14.996 Einträgen, das heißt, der hat schon viel gemacht bei eBay. Man sieht hier noch einen Blick, positive Bewertung, 99,7% bei 14.996 Transaktionen. Ist eigentlich sehr vertrauenswürdig, würde ich mal sagen. Kann man, wenn man bei dem was kauft, denke ich mal aufgehen, dass man da was kriegt. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Hier kann man auch gleich auf den ersten Blick gleich schnell denken, ah, er hat ein paar neutrale. Gut, es sind auch 21 negative insgesamt, könnte man sich natürlich detaillierter anschauen. Dafür gibt es jetzt hier unten, was ist denn da mal vorgefallen, warum hat er da negativen Eindruck gekriegt. Was neu ist seit 2007, das ist hier oben, diese detaillierte Verkäuferbewertung. Das heißt, man will am Anfang vielleicht schnell sehen, dass der braucht schnell den Artikel oder antwortet der schnell auf E-Mails, wenn ich da mal eine Frage habe. Da kann man diese vier Punkte schon auf eher einen Weg schnell sehen, wie ist denn der so zuverlässig, nicht zuverlässig und so weiter. Hat der Versand oder wie läuft das dann mit Versandgebühren zum Beispiel, weil es auch ein Thema bei eBay ist, hat auch schon mal gesehen, Artikel für 1 € gekauft, Versandgebühren 30 € oder sowas. Kann man da auch dann an der Bewertung gleich schnell sehen, solche Dinge. Und jetzt kommt aber was noch was Neues, was vielleicht nicht jeder von euch wusste, was ich auch jetzt recherchiert mal gefunden habe. Dieses Bewertungsprofil, wenn man da jetzt mal, da gibt es Studien drüber. Da habe ich, also ich habe jetzt mehrere Einträge gefunden, zwei konnte ich mir aber leider noch angucken, weil der Rest war kostenpflichtig, warum weiß ich auch nicht. Aber es gibt es leider auch. Gutes Bewertungsprofil ist bares Geld wert. Wusste ich vorher auch nicht, aber es gibt zum Beispiel eine Studie hier, sogar von zwei Deutschen, Christian Bund, Wirtschaftsuniversität Bonn. Die haben nochmal den Effect of Reputation and Selling Prices and Options. Das haben sie mal wieder analysiert, da haben die 350 Optionen sich angeguckt für DVD-CD-Verkäufer. Haben die mal so analysiert, geguckt, die Bewertung, was kriegen die für Geld daraus, also ähnliche Artikel, 60 Seiten dieses Paper lang. Im Endeffekt kommen die darauf, dass man bei diesen kleinen Artikeln schon 4-7% mehr Gewinn macht, also wenn man da eine gute Bewertung hat. Also wirklich da mal nachzulesen. Kommt es mal, wenn man auf Seite ist, auf Englisch geschrieben, schwierig teilweise, aber im Großen und Ganzen steht drin, dass wenn man da halt eine gute Bewertung hat, kriegt man sogar mehr Geld. Die haben sogar das weiter jetzt sozusagen hochgespielt, wenn man jetzt 12 Artikel verkauft, ist es sogar so, dass man da dann sogar noch mehr rauskriegen kann, wenn man ganz positiv Bewertung hat bei eBay. Also wirklich anhand auch von eBay nachgewiesen, ne? Das ist auch wissenschaftlich ergründet. Hier haben wir mal was von einem Amerikaner, von Ali Gottschalk School, der heißt, nicht aufbrechen, von der Universität Chicago, auch wieder Wirtschaftsfakultät, komischerweise, also die haben da sich ziemlich viel beschäftigt anscheinend. Gehen ähnliche Wege, die machen das noch mehr mathematischer, die haben ein bisschen Folgen angeguckt. Das ist, wenn ich 3 positive Bewertungen habe zum Beispiel, dann habe ich eine negative. Wirkt sich das aus, wirkt sich das nicht aus? Also da kann man sich Folgen angucken und, also da haben die auch wilde Analysen da gemacht, also kann man mit Tabellen und so weiter. Auch sehr interessant, kann man mal reingucken. Das heißt, als Beispiel haben sie herausgefunden, wenn man jetzt 2,5 positive Bewertungen hat, erstmal eine negative kriegt, hat das gar keine Auswirkung zum Beispiel, dass man jetzt da nichts verkauft. Ist recht interessant, sollte man mal reingucken. Wie gesagt, bei denen ist es mehr mathematischer, bei den unteren. Also die haben da wirklich da mathematische Folgen aufgestellt und geguckt. Sehr interessant. Also man findet noch viel mehr, aber das war halt mit Kosten verbunden, halt, sich die Sachen mal anzugucken. So, da haben wir noch die sicheren Bezahlmethoden. Kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, hat auch schon mal gelesen bei eBay, wer bei eBay gehandelt hat. Einmal PayPal, das ist einfach nur, dass man darüber bezahlt, hat nicht per Überweisung, sondern da an PayPal zahlt und die zahlen das dem Verkäufer weiter. Was eigentlich, was ich viel interessanter finde oder sicherer finde, ist für teure Transaktionen, die Steuern-Service. Also jeder scheut sich ja davor, jetzt was vielleicht Teures zu kaufen für etliche 1000 € bei eBay. Das ist halt auch der Schaden größer, wenn da jetzt der Artikel nicht ankommt. Aber kennt wahrscheinlich jeder, ich bezahle das an Elops hinterher oder Elops, wie die heißen. Ich zahle da das Geld hin. Also wenn ich jetzt geboten habe, die geben dem Verkäufer die Bestätigung, ja, bei uns ist das Geld angekommen, du kannst den Artikel versenden. Und dann, wenn der Artikel bei mir ankommt, gebe ich ihn okay und dann kriegt der auch erst sein Geld. Das heißt, das ist abgesichert, das heißt, wenn ich einen Verkäufer habe, der eigentlich die Ware gar nicht hat, wenn ich als Käufer trotzdem mein Geld natürlich doch wiederbekommen muss. Also das ist ganz interessant, kennt jeder wahrscheinlich, kann man auch da nochmal angucken. Und gut, dann gibt es noch das eBay-Sicherheitsseminar, wir haben jetzt nichts weiter zugeschrieben, weil das ist einfach so, die beschäftigen sich damit, dass die halt illegale Sachen, so wie welche Markenware und Hinweise von Verkäufern und Verkäufern, also von eBay-Mitgliedern entgegennehmen, dass hier Portale mal durchsuchen nach irgendwelchen dubiosen Angeboten oder irgendwelche verbotenen Sachen, schmeißen sie sofort raus. Also die machen da viele Dinge im Hintergrund, die man vielleicht so nicht mitkriegt. Kann man sich aber angucken, unter Hilfeseiten ist es auch nur noch beschrieben bei eBay, da steht das riesen Text zu und wenn man da irgendwie einen Hinweis hat, dass da irgendwo Schindler betrieben wird oder irgendjemand, dann kann man an die auch mailen und dann gucken die sich das auch an. Das ist also auch nicht weiter jetzt da wollen auch nicht so weiter ausdehnen, was die da nur alles machen. Also, was eBay natürlich damit jetzt bezwecken will, ist klar, man hat ja immer dieses Vertrauen, was vorher schon bei E-Commerce so das Thema ist. Man will das Vertrauen ersteigern und eBay macht natürlich einige Sachen, um das Vertrauen der Nutzer so ein bisschen zu gewinnen, dass man da auch damit bietet und da was kauft, das ist ja klar. Vertrauen, ohne Vertrauen geht es halt momentan im Internet nirgendwo und mit solchen Sachen macht man es natürlich ein bisschen sicherer. So, jetzt haben wir nochmal so eine Art Zusammenfassung. Jetzt haben wir nochmal das erste Urteil, was wir jetzt gehört haben über eBay. Klar, wäre ein Preisbestimmung wie bisher noch möglich gewesen, natürlich nicht, klar, weil in ihrer hätte das sich durchgesetzt wurde, dann hätte man natürlich nur Fortkaufangebote da gehabt oder mindestens halt für den Preis, den man da hat. Angebote 1 Euro, klar, wenn die Benutzer natürlich ihr Vertrauen der Käufer sinken, ist klar, ich würde nie wieder bieten, wo ein Euro steht, wenn der Artikel der Neuware ist. Klar, wäre ich ja ein bisschen vorsichtiger gewesen, nicht, dass ich noch eine Anzeige kriege. Klar, es gab vor eBay natürlich auch schon Marktführer, Dealer war das, klar. Wenn man jetzt mal vergleicht, wo man zweite Hand, also da haben wir jetzt persönlich herausgefunden, da ist eBay eigentlich doch vielleicht sogar sicherer als ein Flohmarkt oder zweite Hand. Da haben wir letztens, erst letzte Woche im Bericht erst wieder im Fernsehen gesehen, Handys, die man auf dem Flohmarkt kauft, die angeblich jetzt gebraucht waren, auch direkt am Flohmarkt gehandelt, also haben sie mal Tests gemacht, da kam einer an, ja, ich habe hier Ware, ich weiß nicht, woher die ist, aber kaufst du mir die ab? Na klar, und dann, auf dem Flohmarkt ist es viel unsicherer, da was zu kaufen, sage ich jetzt mal, als bei eBay vielleicht. Die gestohlene Ware ist, wie gesagt, natürlich so ein Thema, das kann man halt nirgendwo kontrollieren, richtig, aber da hat man doch schon so gewisse Sicherheit, dass der das nur einmal macht, derjenige, okay, danach fliegt er raus, aber im Flohmarkt, da hat man die Leute natürlich immer wahrscheinlich irgendwie stehen oder wie andere. Man hat auch kein Bewertungsproblem, man sehen kann, naja, der ist jetzt vertrauenswürdig, hat schon öfter gehandelt, sieht man ja denjenigen nicht an, der mag nett aussehen, aber wer weiß. Was wir jetzt als Fazit nochmal so abschließend nochmal uns gefragt haben, ist eigentlich das, wenn man überlegt, was kann man da noch so draus ziehen. Wie verhält sich denn eBay eigentlich jetzt moralisch gesehen? Rechtlich haben wir ja gerade gesehen, rechtlich kann man eBay da nichts irgendwie zu sagen, ihr habt da ja jeder Ware drauf und wir verurteilen euch mal. Aber so diesen moralischen Aspekt kann man sich ja mal überlegen. Ja, zwei Artikel nochmal so. Aber vor allem, wenn man sich auch so anguckt, so diese Fälscherware und so weiter, macht eBay da genug ein oder wie verhalten sie sich denn da? Weil, wenn man so überlegt, eBay hat auch selbst bei diesem Fall mit diesem Navigationssystem seine Gebühren ganz normal kassiert. Klar, ein Käufer, der jetzt nach vor Gericht kam, habe auch nichts dazu gefunden, dass eBay sich dazu geäußert hat, muss ich ehrlich sagen, mal so geschaut. Da steht nirgendwo, dass eBay mal irgendwie einen Kommentar abgegeben hat, weil wenn man überlegt, es ist auch in eBay das Interesse gewesen, dass eigentlich dieses Urteil wieder revidiert wird, aber ich habe da nicht irgendwie was gefunden, dass die da mal vielleicht als Zeuge oder als irgendwie Gutachter, was auch immer damit gewirkt haben, um zu sagen, naja, wir haben da sichere, machen das sicher. Nix. Wir haben noch ein paar Artikel, zum Beispiel auch wegen dieser Fälscherware zum Beispiel, wo sich auch natürlich hier was mal Artikel von vom Handelsblatt, wo halt einige, wie gesagt, mal verfallen ist, irgendwie von unserem Vertreter von irgendwelchen Markenherstellern, dass eBay da zu wenig macht und eBay sich natürlich immer auch rausredet, wir machen da genug und das war's, aber trotzdem en masse natürlich falsche Ware da gehandelt wird, die ja deswegen auch eBay verständet und unschuld. Also genauso eine Kooperative von Handelsplattformen sind. Also die Frage ist einfach, macht eBay moralisch da genug? Weil die nutzen ja im Endeffekt, wenn man so noch weiter übertreibt, ihr Monopol ja sozusagen so ein bisschen aus, die haben so eine Art Monopol jetzt auf Aktionen, wenn man so sieht, wie auch der eine jetzt gerade mit seinen 14.000 Bewertungen, das ist ja auch, wie gesagt, hat ja hohe Wechselkosten, sagen wir mal dazu, wie wir es ja mal hatten. Wenn der woanders hingeht, fängt er wieder bei Null an, deswegen, auch wenn der mal so einen Fall hat, dass er da sein Geld nicht kriegt oder meinetwegen geprellt wird bei eBay, wird er trotzdem da bleiben, logischerweise, weil er sich sagt, naja, wenn ich woanders hingehe, nichts mehr mit meinen 14.000 Bewertungen. Dass eBay dann sagt, naja, solange das noch läuft, bleiben wir mal da so. Das ist dann so eine Fragestellung, die man sich mal selber fragen kann, die ich in die Runde mal stellen kann, was ihr dazu sagt. Abschluss nochmal. Das ist natürlich eine schwierige Frage, ne? Was könnte eBay noch mehr machen? Sie machen natürlich ein bisschen was, aber könnten sie vielleicht doch noch ein bisschen anders handeln, die Gebühren, die sie von so einen Fällen kassieren, vielleicht irgendwo in den Topf packen, was auch, kann man sich für verschiedene Dinge ausdenken, aber das ist natürlich eine schwierige Frage auch. Weil auch so diese, wir halten uns da raus, haben unsere AGBs, so sagt ja eBay immer. Es gibt viele Fälle, auch wenn man jetzt Datenklau sich anschaut, habe ich auch schon viele Dinge jetzt im Internet und auch im Fernsehen schon gesehen, wo die sagen, ja, wir haben unser Sicherheitsmerkmal und wenn was passiert, ist der Verkäufer selber verantwortlicher Käufer oder was auch immer mit seinem Account. Also sind das so Sachen, wo die halt sich so ein bisschen noch rauswinden. Das ist dann halt so, dass sie halt wenig auf kulant umgehen vielleicht und sowas, aber, oder vielleicht auch Strafen einführen können, vielleicht für solche Leute, die dann da, aber ist alles schwierig zu fragen, ne, oder zu sagen, was man da machen sollte. Oder anders machen sollte.
Wenn nicht jemand, wenn jemand das Verbot tut, dann wird der Zweifel auch irgendwie
Weg. Na, gekickt, ja, das ist die Sache, die wir machen, ja. Ich sage ja, es ist eine moralische Frage, wie man jetzt, was man eBay da anders machen könnte. Ich habe auch gesagt, die moralische Sache ist, wie eBay ich habe jetzt nicht so gefunden, dass überhaupt so eine Gebühr irgendwie, was die mit den Gebühren machen, die behalten sie auch bei sich ein. Okay, könnte man ja vielleicht irgendwas einsetzen. Ich weiß nicht, was man da machen, aber das ist so eine Frage, ob eBay da noch mehr machen könnte. Ja, oder was sie da jetzt genau machen können. Also auch vom moralischen Aspekt, wie gesagt. Ne? Rechtlich sind die ja unantastbar, sag ich jetzt mal mehr oder weniger. Das ist auch die einzige Frage, die man sich jetzt hier stellen kann, im Zusammenhang auch.
Also könnte man nicht irgendwie nach dem Motto, die müssen schon irgendwie auffällig sein?
Ja, dann die sind.
Eine Alterung können sie ja nicht.
Nee, Alterung nicht, das ist richtig. Aber das ist ja eigentlich auch mal die Artikel mal, der hier auch durchgeführt war, wo er jetzt ein gewisser Fehler war, weil das ist eine schwierige Sache, da kann man natürlich wenig sagen, guck da mal genau nach. Aber wenn es jetzt so eine Kooperative ist, hätte man bestimmt so eine Handelskooperative sagt, eBay macht da zu wenig und die werden schnell sagen, immer, wir haben unsere Sachen, dass man oder gefälschte Waren nicht verkaufen darf. Die reklamieren das halt, dass eBay erst im letzten Moment reagiert, vielleicht irgendwas macht, weil auch in der Vergangenheit so, erst wenn viele Daten geklaut wurden, zum Beispiel wenn man sich wieder diesen Account-Cloud anguckt damals, haben die auch erst später reagiert oder mit diesen Java-Hacks und sowas, die es da damals mal gab, dann wurde erst später dann das rausgenommen und gesagt, okay, wir machen es nicht. Wir nehmen es wieder raus. Also da gibt es ja viele Fälle, wo die erst im Nachhinein reagieren und sagen, gut, wir machen jetzt mal was.
Wie ist es der Lederware? Kam die eher über PowerSeller-Accounts oder kam die über das viel über einen Account an Lederware verkauft?
Ja, also das habe ich jetzt.
Einzelne kleine Accounts.
Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass der. Ich habe auch das Urteil gesehen. Ich habe auch nicht gefunden, wie dieser Mensch da aussah. Der wird wahrscheinlich gekickt sein. Da kann man auch wahrscheinlich nicht mehr reingucken, was der da vorher wirklich gehandelt hat. Aber auf jeden Fall hatte er diese 99,1%, wo wahrscheinlich im ersten Schritt alles gut aussah für den Käufer. Also gehe ich mal von aus.
Großen finde ich, hatte ich jetzt auch natürlich die Verkäufer auch so gut und so, aber bei den kleineren, da kann die ja die
Verkäufer
anmelden, dann sind da irgendwie das erste Mal irgendwie jeder Waren angestellt und wieder ein Spiel überprüfen. Aber bei den Vorstellern, die 14.000 Artikel oder so, wäre ja dann vielleicht nur überprüfen.
Ja, das ist auch das Problem mit diesen Bewertungen, dass sie da, gut, die Sachen haben auch in den AGBs drin, habe ich gesehen, dass man das, die Manipulation auch, dass man da auch gekickt werden kann, wenn man da das manipuliert und welche Versuche und so weiter. Ja, aber es ist natürlich, wird natürlich gemacht, jeder weiß davon euch wahrscheinlich, oder können wir auch heute mal so auf den Heise nachlesen, weiß ich nicht, dass da irgendwie, wir beide, ich verkaufe dir was, du verkaufst mir was, dann steigen wir uns so hoch oder irgendwelche anderen Tricks, die dann da arbeiten, gibt es natürlich auch bekannt. Ich weiß nicht, was eBay im Hintergrund macht, aber die reagieren meistens dann viel mal am Ende und sagen, ja, wir sind abgesichert und da steht auch drin und man darf das nicht. Und den kicken wir jetzt, den wir jetzt gefunden haben und der Rest. Es ist eine, wie gesagt, es ist eine schwierige Frage.
Funktioniert das eigentlich mit diesen Power-Sellern? Werden die von eBay irgendwie zertifiziert? Oder was muss man dafür machen, um diesen Stempel Power-Seller zu kriegen? Muss man einfach nur eine gewisse Anzahl verkaufen? Oder?
Na, einerseits, das ich glaube, wenn man jetzt richtig Power-Seller werden möchte, da machen die, glaube ich, nochmal eine Kontrolle. Also da muss man, glaube ich, nochmal dann irgendwie. Ich weiß jetzt genau, wie es abläuft, aber da kommt nochmal eine extra Kontrolle von eBay, dass sie erstmal sagen, du bist jetzt Power-Seller und zertifizierter Power-Seller, wie auch immer ich das nennen mag. Also es ist nicht so, dass ich nur jetzt 14.000 Sachen verkauft haben muss und dann zack, bin ich Power-Seller, sondern da kommt nochmal, glaube ich, eine extra Kontrolle. Wie die jetzt abläuft, das habe ich mir nicht angeguckt, aber es ist auf jeden Fall was da, das weiß ich.
Also bei Power-Sellern kann ich mir sicher sein, dass eBay die irgendwie in irgendeiner Art und Weise.
Also bei denen ja, also mit dem Dieb, sage ich jetzt mal, der Hehler war, der hat halt nur 99,99% wenn ich jetzt da gesagt habe, er war Power-Seller, war glaube ich nicht, er war halt, hat auch schon viele Verkäufer gehabt, war aber noch kein Power-Seller, aber selbst dann ist es ja, gehe ich ja als normaler Nutzer von aus, gut, der 99,99% positiv. Er muss ja nicht Power-Seller sein, nur damit ich bei ihm kaufe. Ne? Also. Sonst noch Fragen, also nicht jetzt so viel zu, sondern allgemein. Aber das war es dann erstmal dazu. Auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wie gesagt. War natürlich eine Menge juristisches dabei. Welche Fragen noch, oder?
Wie läuft mit dem Treuhandservice? Guckt denn eBay rein im Paket? Kein Wort, was kann sein.
Nee, das machen sie nicht. Also Treuhandservice bedeutet ja nur. Das ist nur wie Bezahlung, wird da geregelt. Aber das heißt, du zahlst das Geld nicht an mich direkt, sondern du zahlst erstmal an dieses E-Lox, was wer dahinter hängt. Also das ist dieser Anbieter, der dieses Treuhandservice da verwaltet. Dann schickst du die Ware, oder dann schicke ich die, kriege ich eine E-Mail von denen, ja, Geld ist angekommen, schick die Ware raus, ich schicke die raus. Und dann gibst du dann, okay, später, ja, ich habe die Ware bekommen, auch wieder an diese Stelle da irgendwo, schickst eine Mail, bis wie das läuft, und dann. Die Ware geht direkt an den Kunden, nee. Das ist halt nur diese Bezahlung, das heißt, die geben erst eher, okay, ich gebe mein, oder du gibst dann, okay, ich habe die Ware bekommen, ihr könnt ihm das Geld geben. erst wenn ich die nicht bekomme, meinetwegen nach 14 Tagen oder noch länger nicht, wenn da nichts ankommt, ja, dann kriegst du ja Geld zurück und eher, gut, dann muss man natürlich weiter und gucken, was man mit dem macht, aber auf jeden Fall ist das Geld nicht weg. Du hast als Verkäufer, Käufer die Sicherheit.
Achso, und wenn ich halt so, keine Ahnung, Müll bekomme, dass nichts drin
ist. Ja, da kannst du auch sagen, ist nicht, ist aber angekommen, aber es war das Falsche, oder ist hier nur ein Plagiat, was auch immer. Da kannst du dann immer noch den Kommentar abgeben. Ja, ungefähr.
Wie
seid ihr überhaupt gekommen, euch die Schule anzugucken? Ja, ich hatte mal geguckt, weil man hätte mal Bewertungsprofil, der Richter hat das akzeptiert. Und man denkt immer, na gut, weil das ist ja für eine Runde, das Bewertungsprofil ist ja eh nur, da guckt ja eh keiner rauf, ist ja vielleicht manchmal so in Anführungszeichen bei den einen oder anderen. Das ist ja eh vielleicht nicht sicher. Deswegen habe ich dann mal geguckt, so mit der Studie, was es da so gibt. Dann habe ich dann irgendwie gesucht, dann so Studien gefunden, dass es wirklich definitiv, es gibt noch mehr. Wie gesagt, ich war auch erstaunt, dass es viel vieles davon gibt, so auch so bei allgemeinen Online-Plattformen oder so Bewertungssystem und vorwiegend bei eBay, da gab es diese zwei halt, die sich ja wirklich da auch da genau angeguckt haben. Fand ich interessant, das mal mit zu erwähnen, dass man auch wissenschaftlich schon fundiert hat, dass das eigentlich auch psychologisch, sage ich mal, auch da einen Effekt eigentlich auch hat. Also dass es nicht nur so oder so ein System ist, dass man da irgendwie mal hatte, okay, ist vielleicht sicher oder auch nicht, ich guck da eh nicht drauf, aber die Leute scheinen doch das dann schon für wahrzunehmen. Ne?
Irgendwer hat uns ja gesagt, wir sollen mal bei Uni-Seiten und Google und so, also
in der ja, genau.
Und da findet man dann Sachen zum Beispiel auch die Artikel.
Ja, ne, das war wirklich in die Quellen, ja, da, gesagt, beim anderen weiß ich jetzt nicht, wo man die Artikel selber jetzt finde, ich dann irgendwo gefunden hat, auf jeden Fall bei den beiden, wo man danach guckt, wird man das sicherlich immer finden, bei diesem Oliver Gründel und dem.
Wo wäre das gewesen?
Also, ich hatte bei Google Scholar, also mal gesucht, da hatte ich natürlich auch dann noch eingegeben, eBay, also Bewertungssystem, da hat er mir dann schon einige angezeigt, angeklickt, ja, dann hättest du, ich weiß nicht, welches Portal das ist, aber wenn man, um die vorstelligen Artikel zu lesen, gibt es da auch 50, keine Ahnung, warum die so viel Geld zu haben wollen, aber. Also waren viele andere Artikel, die ich da noch gefunden hätte, aber die konnte ich mir nicht angucken.
Von zu Hause?
Nee, von zu Hause. Uni-Netz habe ich jetzt selber nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob es Seitenmenge gab, da habe ich jetzt nicht recherchiert.
Okay, lese mal. Man kann sich ja auch von Hause VPN auf die Uni aufbauen. Ja, Leute, die sind nachgeleitet. Dann hat man das dann einfach nochmal ein bisschen anders. Und von der Seite aus wird man von Springer zum Beispiel als Team Berlin erkannt. Man kann ja auch einige Dinge angucken, die nicht.
So,
was sind jetzt auch Spiegel, oder die? Naja, Spiegel, also es gibt die TU zahlt als Uni-Bibliothek für Springer zum Beispiel und für ein paar andere. Und mit dieser Adresse, also ich komme aus dem Internet, wird man als TU-Angehörige erkannt, als TU-Angehöriger darf man auch zu sagen, dass die TU zahlt. Die wird kaum für Spiegel zahlen, das ist eine andere Geschichte. Aber viele Sachen kriegt man eben doch. Und dann gibt es noch, als die Leute nicht verstanden, was machen wollen. Die Service von der Bibliothek heißt Documento, also Dokumenten, die haben so vier Service, da kann man mit seiner Uni, also mit der Bibliothekszugriffskarte, also seine Nummer, kann man dann ein Profil bestellen, dann gibt es irgendwie nachts irgendwelche Scan-Technik, die dann in der Bibliothek beschäftigt, um Dinge einzuscannen, und das könnt ihr dann wieder auszuführen. Ja. Also, falls nochmal das Problem ist, dass man einfach nicht rankommt, dann gibt es schon drei oder andere.
Ja, wir haben ja was gefunden, also.
Aber.
Auch weltweit, wie gesagt.
Naja, also manche Zeitschriften, also Informatikspektrum, frühere Jahrgänge zum Beispiel, die kannst du schauen, die liegen da in der Volkswagen-Bibliothek rum. Aber es gibt natürlich digital irgendwo. Da kann man sagen, lieber Scan-Tech, selbst bei einer Verwaltungsstelle mal einen Artikel aus dem. Ja, dauert dann drei Tage oder so. Ich scanne aber auch Bücher und das ganze. Einmal die Buchstaben, ja. Also, das nur irgendwie als Erinnerung, auch wenn dann irgendwann mal, wenn du mal weißt, welche Sachen nicht da sind, aus dem Internet, dann muss ich einfach
die
Bücher machen.
Das Bewertungssystem wollte ich auch nochmal sagen, ich fand es eigentlich gar nicht so überraschend. Ich
ganz eigentlich fast selbstverständlich, weil ich kaufe auch nur, also ich gucke immer die Wertung an. Und wenn der viele schlechte Wertung hat, kaufe ich dann natürlich nicht, weil ich denke, dann kriege ich auch Probleme. Bei kleineren ist dann die Frage, also es gibt einen Verlierer, da gucke ich dann auch eher nach privaten Aussichten, 20, 30 Verkäufer hat so oder mehr kauft oder so.
Wir waren noch als Zusatz, auch so mit dem, dass es auch mehr Geld bringt, also das wusste ich so nicht, also klar, was man guckt, ist der vertrauenswürdig, okay.
Man natürlich dann höher sozusagen, du weißt, vertrauenswürdiger, der kriegt mir das auf alle Fälle auch und dann.
Also, ich wusste es jetzt nicht, dass man auch mehr dafür kriegt. Ne? Also deswegen fand ich diese Studie jetzt ja noch ganz nachgewiesen. Also sie haben ja nicht irgendwie nur sich reingeguckt. Die haben da wirklich, da kannst du mal durchlesen. Das ist leider auch auf Englisch, auch das Deutsche von denen. Aber da sind noch ein paar Tabellen und da haben die dann auch 40, wieder 60 Seiten, haben die dann irgendwie darüber referiert da oder geschrieben, welche Auswirkungen. Und wie gesagt, bei den Amerikanern ist es noch schlimmer. Also da haben die dann noch mathematisch da irgendwelche Funktionen aufgestellt und gesagt, so positiv, positiv, negativ, positiv, was passiert. Und also das ist schon interessant zu sehen. Also ich habe es auch bei den Amerikanern überflogen, so hat der Bell mir angeguckt, aber es ist fand ich interessant halt zu sehen, dass das dann doch so eine Auswirkung hat, sage ich jetzt. Und nicht nur AFK bei dem und der hat positive Bewertung, sondern auch. Naja, klar.
Also es sieht halt aber schon einen Unterschied zwischen so einem intuitiven.
Ja, klar, ja, klar.
Ja, und eben so einem.
Ich hätte es nicht genau
bei kleinen Kicken
oder so.
Ja, also deswegen. Finde ich schon spannend, dass
ich da wirklich mal wieder die Sätze aufgeschrieben habe. Ja. Ja. Ich fand halt nur erstaunlich, dass es halt von der, die Wirtschaftsleute halt das machen, ne? Also es war nicht irgendwie Informatiker, sondern Wirtschaftsleute, die da wirklich da so Studien aufstellen. Ja. Anhand von eBay, wie gesagt, wenn ich.
Ja, andere Leute machen wieder Dichtbahn kaputt. Jo. Nö, wenn auch keiner noch irgendwie verboten werden will, dann sagen wir mal danke.